schlagen noch einmal auf. Römer Kapitel 10. Wenn man mitlesen möchte. Römer Kapitel 10. Wir beginnen zu lesen mit Vers 8. Wenn Paulus hier sagt, was sagt sie, dann bezieht sich das Fürwort sie auf die Gerechtigkeit des Glaubens. Die Gerechtigkeit des Glaubens ist etwas, das spricht. Mit anderen Worten, es ist das Evangelium. Gerechtigkeit des Glaubens ist eine Kurzfassung der Botschaft des Evangeliums, weil die Botschaft des Evangeliums die Gerechtigkeit bringt, von der Paulus gesprochen hat, dass sie nicht durch eigene Werke kommen kann. Das hat er versucht in Römer 9 zu zeigen. Er hat versucht zu zeigen, dass Israel von sich aus nicht dazu gelangen konnte. Es musste von Gott aus kommen. Und es war schon immer so, dass Gott ein Recht hatte zu bestimmen, wie Menschen zu ihm kommen könnten. Diese Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit des Glaubens, weil sie nur durch den Glauben, das heißt durch glaubendes oder gläubiges Annehmen, erhalten werden kann. Und das will Paulus jetzt weiter zeigen. Wie spricht die Gerechtigkeit des Glaubens? Sie sagt, der Ausspruch ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist der Ausspruch des Glaubens, den wir verkünden. Nämlich, wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr Jesus, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckte, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Munde wird Bekenntnis abgelegt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir neigen das Haupt noch einmal zum Gebet. Wir danken dir, Herr, dass du gesprochen hast, dass du ein gutes Wort gesagt hast, ein Wort, das Leben für uns bedeutet und nicht den Tod. Wir danken dir, Herr, dass du uns gelöst hast, dass du uns erlöst hast aus der Knechtschaft, der Sklaverei, der Sünde. Du hast uns losgekauft und nicht nur uns, sondern du gibst uns ein neues Land, ein neues Reich, in dem Freiheit ist und Frieden und Gerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, für diese Botschaft und wir danken dir, dass du sie uns nahe bringst. Wir bitten, Herr, dass sie jetzt in unserem Herzen ist und auch immer wieder in unserem Munde. Amen. Zur Erklärung dieser Verse möchte ich sagen, dass die Verse 9 und 10 eine Erklärung sind von Vers 8 und die Verse 11 bis 13 eine Erklärung der Verse 9 und 10. Paulus ist ein sehr spontaner Denker und er stürzt sehr schnell in große und tiefe Gedanken hinein. Und dann muss er nachträglich erklären. Es kommt schon vor, dass er aufbaut von Anfang an, aber sehr oft beginnt er am Ende und dann muss er zurückgehen und zeigen, wie er dahin gekommen ist. Das macht es für uns etwas schwierig und auch für die Predigt, denn dann muss man der Versammlung, den Christen zeigen, warum der Text so gebaut ist. Und dann ist es schwierig in der Predigt, weil man nicht dieselbe Reihenfolge immer hat wie im Text. Das braucht ein bisschen Zeit, vielleicht noch nach dem Gottesdienst. Ich finde es einen guten Rat, der hier gegeben wurde, dass man zu Hause noch einmal nachliest, wie es sich denn eigentlich mit diesen Texten verhält. Auch im Alten Testament ist es sehr gut, wenn man sich Zeit nimmt, die Zusammenhänge zu studieren. Dann sind wir Beröianer. Das heißt, so wie die Christen oder die Leute in Beröa, die bei Paulus kontrollierten in der Bibel, ob das wirklich so war, wie er das da von einem Jesus von Nazareth sagte. Nun, hier haben wir einen verhältnismäßig kurzen Text und es ist nicht so schwierig, uns die Reihenfolge vorzustellen. Also wenn wir mitbekommen, dass die Verse 11 und 13 die Verse 9 und 10 erklären und dann die Verse 9 und 10 Vers 8, dann haben wir schon einen Schlüssel. Übrigens gibt es hier eine Reihe von Wörtern, die zusammenhängen. Wenn Sie zum Beispiel in Vers 9 oder Vers 8 schauen, da haben wir das Wort Ausspruch. Bei den meisten von Ihnen dürfte es Wort heißen. Wir haben, das dürfte bekannt sein, wenigstens einigen, im Griechischen wenigstens zwei Wörter für unser deutsches Wort Wort. Das eine kann auch Ding heißen und ist eine fast eine genaue Übersetzung eines hebräischen Wortes, das auch beides bedeuten kann, Wort oder Sache oder Ding, eine Sache. Und da haben wir am Ende von Kapitel 9 ein Wortspiel. Sie werden sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber da gibt es eine Schwierigkeit in der Übersetzung, weil dort dieses Wort vorkommt, das auch Sache bedeuten kann. Eine Sache wird Gott tun, aber diese Sache ist ein Wort. Ja? Wenn Gott also eine Sache tut, dann hat er vorerst gesprochen, so wie in der Schöpfung. Er schafft nicht nur, sondern er sagt, er spricht, bevor er schafft. Das ist typisch von Gott, dass er erst spricht, bevor er handelt. Sein Sprechen ist oft ein Handeln und sein Handeln ist oft ein Sprechen. Das geht ineinander. Und da haben wir dieses Wort in Vers 8, das wir vielleicht auch mit Ausspruch übersetzen könnten, weil es etwas Unmittelbares auch zum Ausdruck bringt im Sprechen. Dieses Wort deckt sich mit einem anderen Wort in Vers 8, am Ende von Vers 8, da haben Sie vielleicht predigen, stimmt das? Man kann auch sagen verkünden. Im Griechischen dürfte hier, ich habe es jetzt nicht im Gedächtnis, aber es dürfte hier das Wort herolden sein. Das heißt, zu alten Zeiten ging ja ein Herold einem König voraus, wenn er eine Stadt besuchen wollte. Und der Herold machte bekannt, dass der König oder der hohe Beamte käme und man solle sich darauf einstellen und möglicherweise auch Geschenke bringen. Und dann war es nicht immer leicht, das in rechter Weise zu tun. Denn wenn man zu viel brachte, dann konnte es den Anschein geben, als ob man hier nur äußerlich etwas tun wollte und die Herzen wären nicht dabei. Natürlich, wenn man dann zu wenig brachte, dann war es auch verdächtig. Und dann wusste man nicht immer genau, wie man das hinkriegen sollte. Bei Jesus ist das nicht so schlimm. Er fordert alles von uns. Aber er schenkt uns auch alles. Das, was wir haben, ist ja lauter Lumpe, nicht wahr? Und dafür gibt er uns dann himmlische Goldstücke, die himmlischen Reichtümer. Also, wir sollen seine Herolde sein. Paulus ist ein Herold, ein Verkünder von Jesus Christus. Jesus Christus ist König, er ist Herr, Kyrios im Griechischen. Das soll bekannt werden, darum geht es in Vers 9. Dieser Kyrios, dieser König, dieser Herr wird angekündigt, er kommt. Mir fällt jetzt gerade eine Stelle in der Apostelgeschichte 3, die ist interessant genug, dass man sie mal aufschlägt, glaube ich. Das heißt, im Augenblick, alle Verse sind interessant, aber in dieser Verbindung jetzt. Vers 26, der letzte Vers. Euch zuerst hat Gott, indem er seinen Sohn Jesus auferweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen durch Umkehr eines jeden unter euch von seiner Bosheit. Euch hat Gott Jesus gesandt, als er ihn auferweckte. Wir denken an Weihnachten, nicht wahr? Oder nachdem er ihn auferweckte. Es gibt drei Kommen Jesu, nicht nur zwei. Nach Petrus, es gibt das Kommen Jesu in die Welt, davon wird viel gesprochen. Er ist gekommen, nicht um zu verurteilen, Johannes 3, sondern um zu retten und so weiter. Er wird wiederkommen. Davon sagen die Engel, Apostelgeschichte 1, dieser Jesus, den ihr habt gen Himmel fahren sehen, wird wiederkommen. Und zwar in ähnlicher Weise, wie er gen Himmel gefahren ist, in Wolken, persönlich und so weiter. Aber Petrus spricht von einem Kommen dazwischen. Und dieses Kommen ist ein Kommen in der Verkündigung. Es wäre jetzt interessant, mal die Verse zu lesen, die von diesem Kommen sprechen. Es gibt noch andere Stellen, die davon sprechen, dass in der Verkündigung Jesus da ist und spricht und kommt. Hier haben wir es sehr deutlich. Euch oder zu euch kommt Jesus oder Gott hat ihn zu euch gesandt. Der Messias, den die Israeliten erwarten, ist schon gekommen und wird angeboten und er muss jetzt angenommen werden, so wie er beim ersten Kommen angenommen werden sollte. Und da haben wir Johannes 1, die Verse 11 und 12. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn, Vers 12, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das wenden wir heute an für das Kommen zu uns persönlich, nicht wahr? Wir nehmen also sein Kommen, sein erstes Kommen an, als Vorbild, als Beispiel davon, wie wir ihn persönlich annehmen sollen. Und dann sagen wir, kommt er zu uns. Und in der Tat kommt er. Er kommt in unser Leben hinein, in unsere Persönlichkeit hinein und nimmt Wohnung auf in unserem Leben. Und das ist nicht nur eine Sage, das ist nicht nur eine Vorstellung, das ist eine Vorstellung, die der Wahrheit entspricht. Es ist so, Christus wohnt in seinen Kindern, in seiner Gemeinde. Also, der Herold kündet an, Jesus kommt, nehmt ihn auf. Das ist die Verkündigung des Evangeliums, das ist der Ausspruch. Dann haben wir wieder ein Wort in Vers 9, bekennen. Das ist noch ein Wort für sprechen. Das, was verkündet worden ist, was man gehört hat, das soll man bekennen. Und dann in Vers 10 haben wir das Wort bekennen wieder, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, Vers 11, da wird belegt, da wird bewiesen, warum, begründet. In Vers 12 wieder, denn es ist kein Unterschied, wird wieder begründet. Vers 13, derselbe Herr ist reich für alle, das ist immer noch Vers 12, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da haben wir wieder Sprechen. Diese sind auf einer Linie. Das heißt, Gott spricht und dem Menschen wird eine Gelegenheit gegeben, zu sprechen. Und das, was der Mensch sagt, wird ein Bekenntnis genannt. Einmal und ein Anrufen auf der anderen Seite. Und hierbei möchte ich kurz stehen bleiben. Warum ist dieses ein Bekenntnis und ein Anruf? Worum geht es hier? Es geht hier darum, wie ein Mensch Christ wird, nicht wahr? Darum geht es in den Versen 9 und 10. Verse 9 und 10 zeigen uns, wie ein Mensch durch das Evangelium ein Christ wird, wie er ein Gotteskind wird, wie er gerettet wird, wie es dazu kommt, dass er bei Gott in Gnaden ist, wie er die Gerechtigkeit erfährt, die er haben muss. Denn wenn er sie nicht hat, dann ist er ja ungerecht und Kriminelle werden erledigt, ja, auch bei Gott. Die müssen gestraft werden. Und die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, muss sterben. Es geht hier um die Todesstrafe, ums Letzte. Es ist also sehr wichtig, dass man die Gerechtigkeit hat, die für Gott angenehm ist, damit er uns nicht strafen muss. Und diese Gerechtigkeit ist in einer Person, Jesus Christus. Die wird angeboten. Deshalb die Verkündigung von einem König, der kommt, der jetzt freisprechen will. Aber dieser Freispruch ist nicht einfach so ohne Antwort. Es handelt sich hier um ein Angebot. Deshalb sagt Paulus, das Wort, das wir verkünden, ist euch nahe. Es wird den Menschen gebracht, es wird ihnen angekündet, es wird ihnen nahe gebracht, sodass sie es hören können und annehmen können. Der Mensch braucht nichts zu tun, um dieses zu verdienen, aber es wird ihm nahe gebracht und es erwartet eine Antwort. Wenn Gott spricht, dann wartet er auf eine Antwort. Diese Antwort und die Notwendigkeit dieser Antwort wird angedeutet in Vers 9. Ja, in Vers 9. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dann, nur unter diesen Umständen, wird man gerettet. Gott hat gesprochen. Gott bietet sein Evangelium an. Der Herold verkündet das Kommen des Königs, der den Freispruch geben will. Aber dieses Angebot, diese Verkündigung wartet auf eine Antwort. Und diese Antwort ist einerseits Vers 9 ein Bekenntnis und Vers 12 ein Anrufen. Um dieses zu verstehen, muss man verstehen, was das Wort bedeutet, das hier mit Bekennen übersetzt wird. Nehmen wir an, dass in allen unseren Übersetzungen das Wort Bekennen steht, nicht wahr? Wenn du bekennst mit deinem Munde. Das Wort, das hier mit Bekennen übersetzt wird, bedeutet eigentlich dasselbe sagen. Dasselbe sagen als. Auch wenn man Sünden bekennt. Nehmen wir zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9. Da steht, das ist übrigens ein guter Vers für junge und ältere Menschen auswendig zu lernen, ein sehr kurzer Vers, aber ein Vers, der uns sehr viel Trost bringen kann, weil wir ihn oft gebrauchen, weil wir ihn oft nötig haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Was heißt das, die Sünden zu bekennen? Es heißt, dasselbe über diese Sünden zu sagen, was Gott über sie sagt. Wenn ich zum Beispiel die Unwahrheit gesagt habe, was ist geschehen? Nun, wenn wir nicht wissen, sagt es Gott. Gott sagt von so einer Art von Sprechen, dass es Lüge ist. Und Lüge ist Sünde. Und wenn ich jetzt bekenne, dass ich gesündigt habe, dann muss ich genau dasselbe über meine Tat sagen, als das, was Gott sagt. Dann muss ich dieses verurteilen, denn Gott hat das verurteilt. Ich sage dann von dieser Art von Sprechen, das hat nicht gestimmt, das ist die Unwahrheit, es ist Lüge, es war Sünde. Ich sage das, was Gott darüber sagt. Während ich mich dazu ranmache, so etwas zu sagen, und während ich es sage, merke ich, geht etwas in mir vor, nicht wahr? Es ist nicht leicht, so etwas zu sagen, nicht wahr? Es kostet etwas, aber Diesen Schmerz, dieses Leiden muss ich auf mich nehmen. Warum kostet es etwas? Weil ich mich selbst hier verurteile. Aber warum sollte das Schmerzen bereiten, wenn man sich verurteilt? Man hat intuitiv, und intuitiv heißt, das braucht kein Mensch zu sagen, das weiß man, von innen her wird es gelehrt. Intuition heißt Lehre, die von innen kommt. Nicht von außen, sodass ich abhängig bin von dem, was ein anderer gelehrt hat, wie in der Schule, sondern es wird von innen her gelehrt und jeder Mensch weiß das. Man kann natürlich vergleichen und man merkt dann, dass jeder so denkt. Intuitiv merke ich, dass wenn ich etwas Böses getan habe, dass das Folgen hat. Und es hat schwere Folgen. Das heißt, diese Folgen haben mit der Wegnahme von Leben zu tun. Und weil es um mein Leben geht, deshalb habe ich Angst. Wir müssen uns einmal Zeit nehmen, zu überlegen, was eigentlich Gewissensbisse sind, was da vor sich geht, damit wir etwas konkreter über diese Dinge wissen. Warum haben wir Angst? Weil wir Angst haben um unser Leben. Wir wissen, dass unser Leben gefordert ist, wenn wir gesündigt haben. Aber warum haben wir Angst um unser Leben? Ist diese Intuition so stark? Sagt es in unserem Gewissen, dass es einen Gott gibt, der Menschen totschlägt, wenn sie gesündigt haben? So konkret nicht. Aber die Tatsache, dass diese Gefühle bei diesen Gedanken automatisch sind, machen es notwendig, das andere vorauszusetzen. Gewissensbisse haben keinen Sinn, wenn es nicht einen Richter gibt. Und deshalb kann niemand sagen, dass es keinen personalen Gott gibt. Er leugnet etwas, was er Tag für Tag zugeben müsste, wenn er ehrlich wäre. Er ist inkonsequent, wenn er, und die Kommunisten wissen ja auch um Sünde bekennen, nicht wahr? Da wird der laufenden Band Sünde bekannt. Also Gewissensbisse ist etwas, das sind etwas, das jeder Mensch hat. Jeder Mensch hat ein Gerechtigkeitsgefühl, ein Wissen um Verurteilung. Und wenn man hier Schwierigkeiten hat, dann müsste man einmal C.S. Lewis lesen, Christentum schlechthin, das erste Kapitel. Eine sehr interessante Argumentation für das Christentum, für die Wahrhaftigkeit des Christentums vom Gewissen her. Und er zeigt auch hier aus der Praxis, das waren ursprünglich Rundfunkansprachen, also für die allgemeine Bevölkerung in England gedacht. Und er musste also allen Menschen hier etwas sagen. Und wenn hier Antworten kamen oder Einwände kamen, dann musste er bereit sein, sich zu verteidigen. Es musste also Hand und Fuß haben, was er da rundherum sagte. Und er hat das auch tun können. Und er zeigt, dass die Einwände, die gebracht werden, nicht stichhaltig sind. Dass nämlich zum Beispiel das Gewissen etwas nur Angelerntes ist. Und er zeigt, warum das nicht so sein kann. Das ist viel zu spontan, es ist viel zu allgemein. Gewissensbisse setzen voraus, dass es eine Todesstrafe gibt, sonst würden wir keine Angst haben um unser Leben. Gewissensbisse setzen voraus, dass es einen personalen Gott gibt, das heißt einen Gott oder einen Richter, der eine Person ist. Da die Art der Gewissensbisse bei allen Menschen auf der Welt, ob hier oder in Indonesien, dieselben sind, sagt jeder Mensch in gleicher Weise, dass es einen gibt, der über sie ist. Deshalb ist dieser Richter, den wir hier voraussetzen, einer, der aller Menschen Gott ist. Oder aller Menschen, zunächst, und wenn wir mit Gott sagen wollen, dann aber einer, der über uns allen steht. Und da es nur einen Begriff gibt, der für das zutrifft, müssen wir das Wort Gott hier sprechen. Das ist, was wir unter Gott verstehen. Dieser Gott der hat gesagt, wir haben gesündigt und wir wissen darum. Christen können nun ihre Sünden bekennen, können es sich leisten, ihre Sünden zu bekennen, können es sich leisten, dasselbe zu sagen, was Gott gesagt hat. Warum? Weil sie keine Angst mehr zu haben brauchen vor dem Tod. Ein unbekehrter Mensch, der keinen Rechtfertigenden hat, keinen Freisprechenden hat, keinen Fürsprecher hat, keinen, der ihn freispricht von seiner Schuld, keinen, der ihm die Strafe abnimmt, der kann es sich, wenn er wirklich ehrlich ist, nicht leisten, seine Sünde zu bekennen. Denn dann muss er zugeben, dass er gestraft werden muss. Und dann muss er vergehen. Und er will nicht vergehen. Das wäre ein Widerspruch. Dann müsste er Selbstmord. Und das wäre praktisch ein Ja zu seinem Tode. Nun, wenn er das sich leisten will, dann ja. Aber nur unter diesen Umständen. Aber wir können beides tun. Wir können Ja sagen zu unserem Leben und dennoch Ja sagen zu unserem Tode. Warum? Weil schon einer unseren Tod auf sich genommen hat. Und deshalb sind wir jetzt frei, weiter zu leben. Deshalb können wir unsere Sünden bekennen. Aber diese Art von Bekenntnis ist auch die Art von Bekenntnis, die wir vollziehen, wenn wir Christus annehmen. Denn beim Annehmen des Evangeliums werden nicht nur Sünden bekannt. Das heißt, es wird nicht nur über Sünde gesprochen, sondern es wird über das Angebot gesprochen, dass hier Vergebung ist. Und diese Vergebung kommt durch Jesus Christus. Was getan wird, wenn man bekennt, um gerettet zu werden, ist, dass man das sagt, was Gott sagt. Der Ausspruch Gottes ist es, den Paulus verkündet. Und dieser Ausspruch Gottes ist es, den wir wieder sagen. Vielleicht klingt es etwas einfach, aber das Bekenntnis des Evangeliums ist es, das uns zu Christen macht. Und jetzt könnte man denken, ja, das tun aber viele Leute jeden Sonntag in der Kirche. Sie sagen ihr Bekenntnis auch, das Glaubensbekenntnis. Paulus sagt, so ist es auch wiederum nicht. Denn da wird mit den Lippen formuliert, was aber nicht mit dem Herzen gedacht wird. Es darf keine Divergenz oder keine Kluft geben zwischen dem, was mein körperlicher Mund, meine körperlichen Lippen tun und dem, was mein Geist, der ich bin, denkt. Wenn diese zwei auseinanderklaffen, dann hilft das nichts, was ich mit den Lippen sage. Und wenn das Herz nicht aufsagt, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, dass er gestorben ist und so weiter, dann lügen die Lippen und das hilft nichts. Paulus sagt, mit dem Munde und mit dem Herzen muss es gesagt werden. Aber das ist Christ werden. Das heißt, man sagt Ja zu dem, was Gott gesagt hat. Was hat denn Gott gesagt? Das Evangelium, das Gott uns hören lässt, sagt, Jesus ist gekommen. Er ist geboren von einer Jungfrau. Er hat gelitten für unsere Sünden. Er ist gestorben, begraben, wieder auferstanden, den Himmel gefahren. Er hat den Heiligen Geist geschickt. Und jetzt sollen wir das wieder sagen. Was tun wir, wenn wir es wieder sagen? Dann geben wir zu, dann stimmen wir überein, dass dieses die Wahrheit ist. Und darum geht es, dass wir bereit sind, das zu sagen, was Gott sagt über Jesus. Aber nun sagt Paulus, dieses Bekenntnis ist ein Anrufen. Es ist also nicht nur ein glaubhaftes Widersagen dessen, was Gott uns ankündet und anbietet, sondern es ist ein Anruf mit diesem Bekenntnis. Mit dieser Zustimmung muss gleichzeitig ein Verlangen da sein, eine Bitte: Herr, jetzt lass das bei mir Anwendung finden. So sagt das Paulus. Wenn man den Text hier vergleicht, dann merkt man, dass Bekennen in Vers 9 und Anrufen in Vers 12 synonym gebraucht werden. Das heißt, auswechselnd. Das heißt, das, was in Vers 9 bekennen oder widersagen heißt, das heißt in Vers 12 anrufen. Deshalb scheint mir, dass wir in Vers 9 so zu übersetzen haben: Wenn du mit deinem Munde bekennst, Doppelpunkt, in Anführungsstrichen, Herr Jesus, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, das macht dann den Ausspruch Herr Jesus zu einem Anruf, versteht ihr? Dann haben wir die Parallelität. Das ist wahrscheinlich, was Paulus hier sagen will. Nicht nur, wenn du sagst, Jesus ist Herr, sondern es geht hier um einen Anruf, und im griechischen Text steht es auch so, Herr Jesus, als wäre es ein Anruf. Dort haben wir natürlich nicht Anführungsstriche. Deshalb muss man das aus dem Text herauskriegen, ob das gesprochen ist oder nicht. Da nun Paulus hier von Anrufen spricht und dieses Anrufen das Bekenntnis ist, deshalb müssen wir dieses Bekenntnis wahrscheinlich so verstehen, dass hier der Name des Herrn Jesu angerufen wird. Was heißt nun, wenn man anruft, Herr Jesus? Was sagt man damit? Nun, für uns ist es sehr leicht zu denken, das sind Vokabeln. Aber wir müssen hier wissen, dass es hier um letzte Wahrheiten geht. Denn Leben und Tod für alle Ewigkeit sind auf dem Spiel. Deshalb müssen diese zwei Wörter, Herr und Jesus, letzte Bedeutung bekommen. Und nicht nur so sein, wie wenn jemand zu mir sagt, guten Tag, Herr Janssen. Ja? Nun, das ist mein Name, aber Herr bedeutet hier nicht mehr als eine Vokabel, die vor meinen Namen gestellt wird, die aber auch ebenfalls vor jedes andere Namen gestellt wird. Und wir wissen heute schon längst, dass wir nicht mehr die Herren sind, von denen dieses Wort früher zurechtgebraucht wurde. Weil wir alle eins sein wollen, auf derselben Stufe sein wollen, deshalb nennen wir jeden jetzt das, was früher nur einige waren, Herren. Aber jeder von uns weiß, dass wir keine Herren sind. Wir sind Brüder, das soll hier zum Ausdruck kommen. Aber wir gebrauchen hier die falsche Bezeichnung. Jetzt müssen wir anders denken, weil in unserer Sprache dieses Wort Herr so entleert worden ist. Und wir müssen hier die ursprüngliche letzte Bedeutung hier gewinnen. Und wir müssen hier zurückgehen, nicht nur zum Griechischen, wo die Bezeichnung Herrscher oder Meister oder Sklaveninhaber bedeutete, sondern wir müssen zurückgehen zum Hebräischen. Und zwar zur hebräischen Bibel, wo Adonai oder Adon oder Adoni Gott bedeutete. Das war einer der drei Namen Gottes. El oder Elohim, Adonai oder Adoni und Yahweh. Das waren drei Namen, die großen drei Namen Gottes. Daneben gab es noch Adjektive und so weiter. Aber diese drei wurden am häufigsten gebraucht. Es ist nicht immer leicht zu wissen genau, was Elohim und Yahweh bedeuteten, aber was Adonai bedeutet, das war klar. Das bedeutete jemand, der über andere verfügt und mit Recht sagen darf, was sie zu tun haben. Und das war Gott im letzten Sinne des Wortes. Gott war ein Herr, der über alle Menschen verfügte, weil er sie alle geschaffen hatte. Herr Jesus zu sagen, heißt nun zu sagen, dass Jesus der Herr ist. Und da fällt es auf, dass Paulus nicht Christus hinzufügt. Nicht den vollen Namen Herr Jesus Christus, sondern nur Herr Jesus. Warum? Es soll hier einmal klar werden, dass der Mensch Jesus hier gemeint ist. Jesus von Nazareth, von Maria geboren, der in seiner Kindheit Maria und Josef als Eltern hatte. Es soll klar werden, dass dieser Mensch, Jesus, wahrer Gott war. Paulus wird sagen, wenn du gerettet werden musst, musst du über Jesus das sagen, was Gott gesagt hat. Und was hat Gott über Jesus gesagt? Er hat gesagt, dass er ein Mensch ist. Er ist Jesus. Aber er ist auch Gott. Er heißt Herr. Schon im Namen Jesus allerdings kommt zum Ausdruck, dass er Gott war, aber da dieser Name auch von anderen Menschen getragen worden war, zum Beispiel von Hosea oder Jesaja oder Josua, ähnliche Namen, deshalb könnte man auf die Idee gekommen sein, dass Jesus nicht notwendigerweise Gott war. Denn Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Je kommt von dem Namen Jahwe, ähnlich wie Jehova, da haben wir es noch drinnen. Und Sus ist noch eine Erinnerung an das Wort retten. Jahwe rettet. Mit anderen Worten, Gott rettet. Und hier ist mir dann interessant, wenn wir es im letzten Sinne verstehen, dass dann Immanuel und Jesus sehr ähnlich sind. Denn Immanuel bedeutet, Gott ist jetzt da. Gott ist unter uns. Und wenn dieser, der Immanuel heißt, auch Jesus heißt, dann heißt das, der Gott, der jetzt da ist, ist der Retter. Und das ist, was die Engel sagt, nicht wahr? Christus, der Retter, ist da. Das haben wir nun über Jesus zu sagen. Er ist Mensch und er ist Gott. Aber er ist der Retter. Und weil er der Retter ist, deshalb können wir ihn anrufen, wenn wir gerettet werden wollen. Nun fügt Paulus hinzu, dieses Bekenntnis muss auch einen Glauben einschließen, der im Herzen geschieht. Dieses Wort Herz muss auch noch kurz erläutert werden. Oft ist hier ein Missverständnis. Das Herz ist unsichtbar. Es ist aber das Wichtigste, das wir haben in unserem Körper. Ich meine jetzt unser körperliches Herz. Es ist unsichtbar, aber es ist das Wichtigste, das wir haben. Man kann es nicht sehen, aber man weiß, dass es da ist und wir sind abhängig von ihm. Wenn die Hebräer nun Herz sagten, dann meinten sie damit das Wichtigste, das aber unsichtbar ist am Menschen. Und das ist der Mensch selbst im Körper, der Geist. Wenn wir diesem Wort nachgehen im Alten Testament, dann merken wir, dass im Allgemeinen hier der unsichtbare Mensch gemeint ist, der Mensch, der eigentlich Mensch ist, sein Geist oder seine Seele. Der inwendige Mensch ist hier gemeint. Nun sagt Paulus, wenn man das Evangelium hört, durch die Herolde, durch die Verkündiger, dann wird es nahe gebracht, nahe zu Mund und zu Herz. Warum? Nun, wenn man das Evangelium hört, dann vernimmt man es in seinem Denken, in seinem Geist, in seinem inwendigen Menschen. Ich höre. Über das Ohr vernehme ich Informationen durch das, was gesagt wird. Es braucht Wörter, es braucht Sätze, um mir Informationen zu geben. Aber diese nehme ich, wenn es verkündet wird, übers Ohr. Ich höre und vernehme mit einem meinem inwendigen Menschen das, was gesagt wird. Es ist mir also nahe gekommen in meinem inwendigen Menschen. Ich habe es vernommen, ich habe es zunächst einmal gehört. Aber Paulus sagt, es muss nicht nur vernommen werden, sondern wenn du, jetzt kommt die Antwort, ja, jetzt kommt der Ruf nach Antwort, wenn du nicht nur erlebt hast, dass Verkündigung dir nahe kam, das heißt, du hast vernommen, jemand kam zu dir und sagte es dir, und jetzt ist es in deinem Inneren da, wenn du jetzt in diesem Inneren ein ganzes Ja dazu sagst, und wo wird es kritisch? Was steht für alles andere? Was muss ich sagen, damit ich auch alles andere gesagt habe in einem Satz? Wenn du glaubst in deinem Herzen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckte, darum geht es. Das war die Mitte der Predigt der ersten Herolde. Paulus sagt auch, wir verkünden das Kreuz. Aber das Kreuz ist nicht das Letzte und es hat auch keine Bedeutung, wenn es keine Auferstehung gibt. Römer Kapitel 4, die Rechtfertigung kommt durch die Auferstehung. Das heißt, Gott hat Jesus auferweckt. Und wenn Jesus auferweckt worden ist, was heißt das? Das müssen wir ein bisschen studieren, was hier in diesem einen Satz drin ist, genau wie bei Herr Jesus, ja. Hier geht es ums Letzte. Hier müssen wir die wichtigsten Wahrheiten drin sehen und nicht einfach so leere Vokabeln. Was heißt das, wenn wir sagen, wenn wir glauben in unserem Herzen, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt? Erstens, jetzt müssen wir rückwärts gehen. Das heißt dann, dass Jesus Sieger ist über den Tod. Er ist stärker als der Tod, ja? Es heißt aber auch, dass dieser, der auferstanden ist, gestorben ist. Denn niemand kann auferstehen, es sei denn, vorher gestorben ist. Es setzt voraus, dass der, der auferstanden ist, gestorben ist. Aber wenn er auferstanden ist und Sieger über den Tod ist, was ist denn der Tod? Der Tod ist die Strafe für die Sünde. Und er ist nun Sieger über die Strafe. Das heißt dann, dass er auch Sieger ist über die Sünde. Das heißt denn, dass er selbst nicht gesündigt hat, denn er ist stärker als Sünde. Er ist der Reine, der Sündlose, denn die Bibel macht klar, dass die Auferstehung Jesus gerechtfertigt hat. Das heißt, die Auferstehung proklamiert, hier ist ein Sündloser. Dafür steht die Auferstehung, ja. Aber er ist doch gestorben. Und es sterben doch nur Sünder. Denn nur Sünder verdienen den Tod. Aber jetzt haben wir einen Widerspruch. Jemand ist für Sünde gestorben, aber er ist selbst kein Sünder. Schlussfolgerung. Nur einer, nicht wahr? Dieser ist für andere Sünde gestorben. Und jetzt sagt Paulus, bist du es, der dieses sagt, aber nicht nur sagt, sondern im Herzen glaubt. Kannst du das glauben, ohne dich selbst zu meinen? Darum geht es. Das heißt, wenn ich es sage, dass Jesus für Sünder gestorben ist, dann sage ich, dass er für mich gestorben ist. Und dann sage ich, dass er für mich auferstanden ist. Und dann bin ich eingeschlossen. Und das ist genau das, was Gott sagt. Ehre, dass er für mich gestorben ist. Und dann sage ich dasselbe, was er sagt. In meinem Herzen zunächst, aber auch mit dem Mund. Wir müssen zu Gott mit Worten kommen. Wir müssen dieses Aussagen, aber nicht nur aussprechen, sondern ausbitten. Als Bitte aussprechen. Herr Jesus, rette du mich. Mit anderen Worten, es geht nicht nur um ein geschichtliches Ereignis, dass Christus gestorben ist und Gott ihn auferweckt hat, sondern wenn ich gerettet werden will, muss noch eine zweite Handlung geschehen. Und diese erbitte ich mir von Gott. Ich bitte, dass Jesus mich rettet, aufgrund davon, dass er einmal starb und auferstand. Und dann sagt Paulus, dann wirst du gerettet. Und dann ist man gerettet. Man ist gerettet und man wird gerettet werden. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann wird mit der Sünde ganz aufgeräumt werden und ich werde ganz frei sein und ich werde diese Erlösung bis ins Letzte genießen können. Heute haben wir die Erlösung in Knospenform, aber dann in voller Blüte. Gottlob und Dank. Nun, das nächste Mal wollen wir fortfahren mit diesem sehr interessanten Text. Ich habe viel gewonnen durch ihn und ich hoffe, dass er auch uns immer wieder groß wird. Dieses Anrufen übrigens, ich glaube, das wissen wir, das ist uns klar, hört nicht in der Bekehrung auf, zur Erlösung hört es dort auf, wir sind gerettet. Aber dieses Anrufen setzt sich dann fort. Denn Christen sind Menschen, die Christen geworden sind, damit sie jetzt mit Gott sprechen können. Paulus macht das klar, dass das der Sinn ist der Bekehrung, damit man beten kann. Und deshalb das Christenleben ein Leben des Anrufens ist. Und dieses erste Anrufen ist nur die Tür zu einem ständigen Umgang mit Gott im Vertrauen. Es ist also Glaube notwendig in der Bekehrung, aber auch im Christenleben. Es ist also ein Glaubensleben. Es ist Bitte notwendig in der Bekehrung, aber auch im Christenleben. Deshalb das Christenleben ein Gebetsleben ist und so weiter.